Herzlich willkommen zu Innistrad In, eurem Magic Podcast. Heute wieder mit mir, dem Niklas.
Und mit mir, mit Sebastian.
Und wir klären heute die allerwichtigste Frage, die sich Magic-Spieler schon immer gestellt haben, ein und für alle Mal. Was ist eigentlich das beste Format? Ihr habt lange darauf gewartet und jetzt kommt quasi die endgültige Antwort und alle anderen Antworten sind falsch. Nein, so ganz so schlimm machen wir es nicht. Also wir gucken uns heute verschiedene Formate an und werden dann mal so ein bisschen unsere Einschätzung dazu geben, unsere Meinung dazu geben. Natürlich sehr viel persönlich dabei und sehr viel unsere eigene Einschätzung. Wir versuchen uns auch ein bisschen mit Fakten zu untermauern, aber ja, das ist einfach ein bisschen unsere Meinung ins Schaufenster gestellt und ihr könnt auch gerne andere Meinungen haben. Ja, Sebastian, ich glaube, die Idee kam, glaube ich, von dir. Wie bist du da so drauf gestoßen?
Boah, ich habe, das ist eine sehr gute Frage, auf die ich jetzt so direkt keine Antwort habe. Das war einfach irgend so ein wilder Gedanke, ne? Einfach so, dass man nochmal so ein bisschen über die einzelnen Formate spricht und sich nochmal kurz so Gedanken macht, welches Format ist jetzt wirklich. Also es ist schwer zu sagen, das beste Format, weil sowas ist auch immer so eine, so eine sehr persönliche Entscheidung, so welches Format finde ich persönlich am besten. Aber sowas wird ja auch oft dann so durch die persönliche Meinung auch stark dann einfach geprägt. Und wir haben uns ja, wenn wir jetzt hingehen, so welches das beste Format, dann würde ich halt ganz klipp und klar sagen, so Modern Commander, weil das die beiden Formate sind, die mir persönlich am meisten Spaß machen.
Ja, Episode zu
Wenn
Ende
man
übrigens an der Stelle.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Aber wir wollen das ja nicht so aus unserer persönlichen Sicht machen, sondern wir haben uns ja Kriterien rausgesucht, anhand wir die Formate vergleichen und hinterher dann einsortieren, um dann wirklich zu gucken, ne, wie hat am Ende welches Format abgeschnitten mit Blick auf diese Kriterien. Und dann einfach zu schauen, so, okay, welches Format ist jetzt wirklich das Beste und welches Format ist nicht ganz so gut?
Genau, und es geht jetzt auch viel mehr, glaube ich, bei der Episode heute darum, dass wir uns halt über die Gedanken zu dem Format austauschen, was vielleicht Stärken sind, was sind Schwächen, dass ihr ein bisschen mehr zu den Formaten, ja, ein bisschen mehr ja, Infos einfach dazu kriegt. Und letztlich, in welchem Tier dann das Format landet, ist nicht so wichtig. Es ist wichtiger eigentlich, dass ihr, wenn ihr euch diesem Format mal annähert, versteht, was können diese Formate besonders gut, wo sind sie vielleicht nicht so toll. Und das einfach so ein bisschen mitnehmen. Und ja, Sebastian, was haben wir uns denn da so für Kriterien aufgeschrieben?
Wir fangen ganz einfach an mit dem Gameplay. Wie viele verschiedene Aspekte hast du in diesem Format, ne? Ist natürlich halt auch logisch, dass je größer das Format ist, je größer der Kartenpool ist, desto mehr Gameplay-Varianten hast du. Es ist logisch, dass Formate wie Modern, Legacy und Commander im Gameplay deutlich besser dastehen als jetzt zum Beispiel Standard oder Limited, weil die Varianz an Archetypes und an Decks einfach viel, viel größer ist. Ist halt, ja, ist dann halt einfach logisch und klar, ne? Dann haben wir uns mit dem Budget beschäftigt. Wir haben geguckt, wie teuer sind die Meta-Decks im Durchschnitt. Was halt auch immer eine interessante Frage ist, wenn man in ein Format einsteigen will, wie viel Geld muss ich ungefähr investieren? Dann haben wir auf die Möglichkeit geguckt, also welche Möglichkeiten habe ich, das Spiel oder das Format auch zu spielen. Jetzt nicht online bei MTGO oder auf Arena, sondern welche Stores bieten mein Event an? Da wird halt auch nachgeschaut. Dann haben wir uns mit dem Einstieg beschäftigt. Wie einsteigerfreundlich ist das Format? Geht, glaube ich, auch ganz viel einher mit Gameplay, ne?
Ja.
Je kleiner oder je weniger Gameplay-Punkte ein Format hat, weil es halt recht simpel ist, desto einsteigerfreundlicher ist es, weil du einfach weniger Mechaniken hast, weniger Interaktion mit Karten und. Und am Ende haben wir uns dann mit der Diversität beschäftigt, also mit der Deckdiversität. Im Prinzip so, wie viele verschiedene Metadecks hast du?
Genau, danach sind wir vorgegangen. Und dann würde ich sagen, das ist, glaube ich, der Erklärung erstmal genug. Wir blicken jetzt einmal zusammen auf die Tierlist. Und wenn ihr jetzt bei YouTube dabei seid, dann könnt ihr jetzt die Tierlist sehen, aber falls ihr nur im Podcast dabei seid, kein Problem, wir sprechen euch da dadurch und ihr bleibt auf jeden Fall auch informiert. Wir haben jetzt hier mal ein paar Bilder eingesetzt, je nachdem, so ein bisschen mit Karten, die so ein bisschen fürs Format irgendwie so ein bisschen stehen. Ich habe mit Sebastian eben schon das Spiel gemacht, ob er die erkennt.
Genau, ihr könnt an der Stelle auch einmal kurz das Video pausieren und in Ruhe überlegen, ob ihr die Bilder den Formaten zuordnen könnt. War nicht ganz so einfach. Und dann, wenn ihr die Bilder zugeordnet habt, lasst das Video einfach weiterlaufen und hört euch gleich die Auflösung an.
Genau. Ja, Jeopardy-Musik kommt jetzt gerade kurz in eurem Kopf und Zeit ist vorbei, es geht los. Und zwar steigen wir jetzt hier mit den einzelnen Formaten ein. Ich löse das mal kurz auf. Ich habe mal ein paar Staples aus den jeweiligen Formaten genommen. Tatsächlich seht ihr jetzt hier von links nach rechts den Murmuring Mystic. Das ist tatsächlich die momentan meistgespielte Karte im Pauper-Format.
Hätte ich persönlich nicht erwartet.
Nee, hätte ich auch nicht unbedingt erwartet. Aber im Pauper, ja, tut sich ja auch immer mal wieder was. Und aber ich glaube, diese ganzen blauen Token-generieren Decks, also der generiert ja Token, wenn man Instant or Sorceries spielt. Ich glaube, das ist einfach sehr beliebt. Das spielen Leute gerne. Und deswegen ist der auch im Format sehr stark vertreten. Dann haben wir noch die City of Brass. Das ist ein sehr wichtiges Land im Oldschool-Format, was vielleicht nicht so viele Leute von euch da draußen vielleicht kennen. Und dies kennen, ja, das werden wir auch kurz ein bisschen vorstellen. Dann haben wir den guten Ragavan, der ist natürlich fürs Modern, ist deswegen, glaube ich, ganz leicht zu erraten, weil er halt im Pioneer nicht legal ist und im Standard auch nicht, aber im Legacy wiederum gebannt, also von daher kommt man auch ganz gut drauf. Dann Swordseas ist natürlich ein Multiformat-Staple, aber tatsächlich momentan die zweitmeist gespielte Karte im Pioneer-Format. Dann das Booster ist natürlich ein Repräsentant hier fürs Limited, das wir auch mit reingenommen haben in das Ranking. Dann die Shieldred, auch Multiformat-Staple, in diesem Fall jetzt mal für Standard. Dann Brainstorm, ist klar, ist Legacy, meistgespielte Karte. Und am Ende der Command Tower, das steht der Name schon, ist schon Programm, da geht es natürlich um Commander.
Genau, hätte man natürlich auch Sol Ring nehmen können, weil jedes Commander Deck ja auch ein Sol Ring spielt. Nein, finde ich super.
Ja, genau, das ist so, so ein bisschen die Einteilung. Ich würde sagen, gehen jetzt einfach mal die Bilder entlang, gehen wir einfach durch und dann gucken wir mal. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit Pauper. Das ist jetzt das erste Format hier vorne. Und da würde ich dich einfach fragen, Sebastian, wie siehst du so Pauper im Gameplay? Ich weiß, du hast sehr viele Decks. Wie siehst du da das Format aufgestellt im Vergleich zu den anderen Constructed-Formaten?
Schon ziemlich gut, weil du hast halt einen recht großen Kartenpool. Obwohl das Format wirklich nur auf Commons beschränkt ist. Du hast aber auch wirklich starke Commons im Pauper. Teilweise Karten, die halt im Modern gebannt sind. Ne? Du hast Ponder und Preordain. Ich meine, gut. Eins wurde ja jetzt im Modern wieder entbannt. Ponder, ja. Ne?
Preordain wurde entbannt.
Preordain, okay. Ja. Preordain wurde entbannt. Ja, ich spiele halt nur Junt. Blaue Karten ist nicht ganz so meins. da hast du im Pauper halt schon ordentlich, du hast einen guten Kartenpool, du hast aber auch wirklich viele verschiedene Decks, ne? Du hast das klassische Burn-Deck, du hast Affinity, du hast Control-Decks, du hast eine Art Tron-Deck, weil die Tron-Länder halt auch alle Pauper-legal sind. Und naja, hast du halt durch die große Deck-Varianz halt auch viele verschiedene Gameplay-Möglichkeiten. Du kannst Aggro spielen, du kannst Combo spielen, du kannst Control spielen, du kannst Midrange spielen, du kannst halt im Prinzip ja auch alles spielen, ne? Aber halt nicht ganz so stark wie in anderen Formaten, weil die halt einfach die Uncommons, die Rares und die Mythics fehlen. Ne? Ja. Von daher ist das Gameplay dann doch vielleicht so ein bisschen eingeschränkt, aufgrund der Restriction, dass du wirklich nur Commons spielen kannst.
Ja, so sehe ich es tatsächlich auch. Also mir macht Pauper auch immer Spaß und ich finde es auch cool, dass es so ein Format so funktioniert, obwohl eben nur die Commons da drin sind. Ich finde es auch mal eine coole Abwechslung, weil es im Pauper eben anders als in anderen Formaten nicht so ohne weiteres möglich ist, so viele Farben zu spielen. Also die meisten Pauper-Decks sind quasi, glaube ich, meistens höchstens zweifarbig. Das ist eigentlich ganz cool, weil man da nochmal ein bisschen die Farbidentität nochmal ein bisschen mehr so eine Rolle spielt, anstatt wie es jetzt halt im, ja, in anderen Formaten der Fall ist, dass man einfach sehr easy ein Five-Color-Deck irgendwie zusammenbauen kann. Deswegen da ist Pauper eigentlich ganz cool. Mit den älteren Spells, die ja auch dann noch ziemlich gut sind, gefällt es mir auch ganz gut. Genau, wo ich so ein bisschen die Schwächen beim Pauper-Gameplay tatsächlich sehe, ist einfach, dass halt du halt dadurch, dass du halt nur die Commons hast, hast du halt ja nicht so viele Karten, die dann halt diesen riesigen Impact machen. Also das, was mir vielleicht in anderen Formaten zu viel ist, ist im Pauper dann eher weniger der Fall. Das heißt, einzelne Karten haben dann nicht so den riesigen Impact, wie es in anderen Formaten so ist, ne? Also wenn ich jetzt in Modern schon eins in Ragavan lege und der wird halt nicht beantwortet, dann ja, wird er halt, erzeugt so einen Schneeball, was vielleicht auch
Ja.
manchmal gar nicht so gewollt ist, aber das ist jetzt ein Beispiel dafür für eine Karte, die halt besonders ja, einfach besonders wichtig wird und dann auch eine große Rolle spielt. Und im Pauper sind die einzelnen Karten da meistens eher nicht so,
Ja, und dann legst du Turn 1
ja.
so Thraven Inspector oder ein Monastery Swift Spear.
Genau, und das, genau. Aber du kannst dann die eine Karte wird dann wieder durch die andere ersetzt und das ist so ein bisschen, ja, also das ist gutes Gameplay, aber also ich könnte jetzt auch nicht in Magic nur Pauper spielen. Also dann, das wäre es tatsächlich auch nicht. Sehe ich eher so als Format so für mal so ein bisschen Abwechslung. Ja, dann kommen wir ins nächste Bracket und das ist Budget. Das ist eigentlich, glaube ich, relativ einfach.
Ja, dadurch, dass du halt nur Common spielst, bist du halt eigentlich recht günstig unterwegs, ne? Es sei denn, du brauchst jetzt halt irgendwelche super alten Commons, die halt schon ein bisschen was kosten, ne? Also das Obiliett, oder wie heißt die Karte?
Oubliette, ja.
Ja, die war, glaube ich, zeitweise richtig teuer.
Ja.
Die ist ja jetzt durch den Reprint wieder ein bisschen erschwinglicher geworden.
Ja, genau. Also, ich meine, der Name ist ja auch schon so ein bisschen Programm und von daher, also, da ist Pauper, glaube ich, das budgetfreundlichste Format mit großem Abstand.
Ja.
Da kann man sich halt schon für, ja, 10, 20, 30 € wie auch immer, kann man sich halt schon ein ganzes Deck zusammenstellen. Ungefähr, je nachdem natürlich. Aber das ist auf jeden Fall sehr weit oben.
Ja, und man darf sich halt auch wirklich nicht davon irritieren lassen, ne? Dass es halt wirklich nur Commons sind und so ein Deck halt irgendwie 30, 40 € kostet. Obwohl es halt nur Commons sind, hast du halt auch echt verdammt starke Karten, ne?
Ja. Also da sind halt gute Karten dabei. Und ich sag mal, vieles ist ja jetzt auch, ja, hat ja auch irgendwelche Reprints gekriegt. Und dadurch sind natürlich auch der Preisdruck auf ja, teureren Commons auch ein bisschen runtergegangen. Das nächste ist das Thema Möglichkeit zu spielen. Und da hatte ich tatsächlich ein bisschen eine Überraschung. Also ich habe mir vor der Aufzeichnung ein bisschen angeguckt, wie wird das eigentlich so in, ja, so in Stores gespielt, habe mal den Store Locator angeschmissen von Wizards und mal so geguckt, wie viele Events tatsächlich gespielt werden. Also offizielle ja, Magic Events. Und das waren tatsächlich bei Pauper sehr wenige. Deswegen ist es so ein bisschen für mich so ein bisschen so, man denkt halt, dass es so ist, aber viele Leute tendieren halt doch irgendwie zu den anderen Formaten und deswegen.
Ja, Pauper ist halt überwiegend so ein MTGO-Format, ne? Weil es
Ja.
halt auf MTGO echt billig ist und du da einfach dann auch günstig gut Magic spielen kannst. Also ich weiß halt zum Beispiel, dass wir hier bei uns in einer ja schon doch etwas weiteren Umgebung, ist nicht nähere Umgebung, mit Bielefeld eine Region haben, wo es halt auch eine kleine Pauper-Community gibt, die sich regelmäßig zum Pauper-Spielen in der Uni treffen. Und ich weiß ja, dass in Osnabrück auch hin und wieder mal Pauper-Events angeboten werden.
Ja, aber
Aber
ich.
das ist halt auch, also wir haben es ja bei uns auch mal versucht, aber das ist halt auch irgendwie komplett im Sande verlaufen. Und ich weiß, in Lage beim Cardtrader 24, die haben es auch mal angeboten, aber da war halt auch kein großes Interesse da. Also von daher ist da halt schon die Möglichkeit, Pauper zu spielen in Paper, ist halt schon wirklich sehr stark eingeschränkt, ne? Ich glaube, wir haben das sonst auch oft gemacht, dass wenn wir zu irgendwelchen Events gefahren sind, irgendwie zur Trader Liga nach Dülmen oder sowas, daran merkt man auch schon mal, wie alt das, also schon wie lange das her ist, ne? Da haben wir auch jeder immer so zwei, drei Pauper-Decks mitgehabt, um einfach so zwischen den Runden noch ein bisschen weiter zu zocken.
Ja, genau. So kenne ich das auch. Also dann wird das halt so zwischendrin mal gemacht oder beim Pre-Release, wenn man mal irgendwie Zeit überbrücken muss oder sowas, dann spielt
Ja.
man halt Pauper. Ne? Aber ja, ansonsten ist die Möglichkeit da auch echt ein bisschen eingeschränkt. Genau, dann machen wir weiter beim Thema Einstieg. Und da finde ich, da ist Pauper, also Einstiegsfreundlichkeit, da ist Pauper eigentlich relativ gut. Also schon finde ich schon auf jeden Fall eher am oberen Ende von den anderen Formaten. Dadurch, dass die Commons halt nicht so wahnsinnig, also viele Commons sind halt nicht so wahnsinnig kompliziert, das ist auch eigentlich so, wie eine Common gebaut sein sollte. Und von daher finde ich, ist der Einstieg da, glaube ich, recht gut.
Ja, denke ich auch. Man muss ja da gucken, wie man die Karten kriegt, ne? Es ist jetzt halt nicht so, dass du in den Store gehen kannst und dir dann ein Pauper Deck kaufen kannst.
Ja.
Du musst halt, glaube ich, schon verstärkt auf den Sekundärmarkt zugreifen. Aber das ist, glaube ich, in jedem Format so mittlerweile.
Das ist bei den meisten Formaten so, ja. Also ich sag mal,
Ja.
über das Commander sprechen wir ja noch. Im Commander gibt es ja eben Precon-Decks, die auch gut sind. Da gibt es auch eine große Auswahl, da Husa hat sich sehr engagiert. Und in anderen Formaten, also Pioneer hatten wir ja auch mal das Thema. Pioneer gibt es noch gute Precons. Wo man halt dann gucken muss, wie aktuell die momentan noch sind. Das habe ich gar nicht so genau im Kopf. Aber ansonsten, die anderen Formate zehren dann halt sehr davon, dass man dann halt selbst Karten auf dem Sekundärmarkt eben besorgt. Aber ja, ansonsten Einstiegsmöglichkeit finde ich mit Pauper eigentlich recht gut. Ja, dann kommen wir zum letzten Kriterium und das ist die Diversität. Und bei dieser Diversität habe ich auch mal ein bisschen geschaut und ich habe mal geguckt bei MTG Goldfish mal vor einer Woche oder so, wie sieht es eigentlich aus bei den die Top-Decks, Top-4-Decks, wie viel Prozent machen die eigentlich so vom Meta aus? Und da bin ich bei Pauper bei 40% gelandet, also quasi mehr oder weniger ungefähr 10%, circa ungefähr pro Deck. Natürlich das Top-Deck mehr, ein bisschen mehr, aber so ungefähr ist es verteilt. Das ist jetzt für mich eine Verteilung, wo ich sage, das ist in Ordnung, aber es ist jetzt auch nicht besonders divers. Es gibt halt schon so ein paar klare Top-Decks, aber man hat immer noch genug Auswahl, um seinen eigenen Spielstil, sein Lieblingsdeck irgendwie zu finden.
Ja, das ist super. Ich glaube, es gibt's auch. Ich glaube, ich habe ein Pauper Burn Deck. Das ist mal mein Lieblings-Pauper Deck gewesen.
Ich glaube, das funktioniert auch immer. Ich glaube, Mono Rot ist jetzt auch mittlerweile auch das beste, eins der besten Decks, aber ich denke mal, das sieht auch nicht unbedingt, das ist dann nicht so klassisch Burn, das zieht dann irgendwie auch sehr viel Karten.
Ja, du, und ganz ehrlich, wenn ich mein Modern Burn Deck und mein Pauper Burn Deck zusammenschmeiße, dann kann ich Legacy spielen.
Ja, das da wirst du nicht so weit von entfernt sein wahrscheinlich, ja. Das ist so. Gut, jetzt haben wir viel über das Format gesprochen. Wie sortieren wir es ein?
Mich lacht C halt an. Ne? Also es ist
Ja.
schon, aufgrund von dem Budget ist es halt wirklich sehr ansprechend für viele Spieler, glaube ich, einfach. Ne? Leute, die sich gerne mehrere Decks holen wollen, aber nicht viel Geld dafür in die Hand nehmen wollen, die gerne Magic spielen, aber halt schon sehr stark Budget eingeschränkt sind. Für die ist Pauper halt, glaube ich, das To-Go-Format. Abstriche würde ich halt bei Pauper einfach machen, aufgrund der Möglichkeit, das Format zu spielen. Pauper macht Spaß, Pauper kostet nicht viel Geld. Aber du hast halt einfach kaum Stores, die Pauper-Events anbieten. Und deswegen ist es halt für mich dann einfach ein C-Tier.
Ja, so hätte ich das tatsächlich auch gesehen, auch genauso aus diesen Gründen. Ich würde vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass wir machen ja diese Tiers, aber da gibt es jetzt kein Tier da drin, wie es vielleicht mal bei anderen Tierlisten ist, wo ich sagen würde, das ist ein super schlechtes Format, macht es bloß nicht. Das Tier gibt es, glaube ich, werden wir, glaube ich, nicht drauf kommen auf das Tier.
Nein, absolut nicht. Und ich sag mal, das wichtigste Bewertungskriterium ist halt einfach, macht mir das Format Spaß? Ne? Deswegen haben wir das Kriterium jetzt auch mal bewusst rausgelassen, weil wir diese Bewertung einfach so neutral machen wollen wie möglich, weil wir können ja nicht sagen, ob euch ein Format Spaß macht oder Spaß zu machen hat.
Genau. Gut, dann haben wir den ersten Patienten verarztet. Jetzt geht's weiter. Ach so, eine Sache, die mir jetzt noch einfällt, falls ihr euch fragt, warum jetzt diese Formate da sind und nicht noch andere. Es gibt natürlich noch viel mehr Formate. Wir haben uns jetzt einmal auf die Formate beschränkt, die wir selber mal gespielt haben oder teilweise noch spielen. Wir haben es jetzt nicht, wir haben jetzt Formate wie Vintage oder sowas haben wir rausgenommen, weil wir spielen kein Vintage, wir haben es auch nicht wirklich gespielt. Und dann jetzt irgendwie großartig über Formate zu philosophieren, wo man nicht viel Ahnung hat, außer dass man vielleicht mal ein YouTube-Video gesehen hat, das wollen wir einfach nicht machen. Da wollen wir ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Und von daher haben wir das einfach nicht, da an der Stelle nicht mit aufgenommen. Oder ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Tiny Leaders und
Premodern.
Wie gesagt, das heißt nicht, dass die Formate schlecht sind, sondern es ist einfach nur, dass wir da jetzt nicht die Erfahrung haben, dass wir darüber gut reden können. Jo, dann machen wir weiter in der Liste und da gehen wir jetzt weiter zu wem, ich glaube, das habe ich so ein bisschen verbrochen, das ist den nächsten Kandidaten, das wäre nämlich Oldschool. Falls ihr davon noch nichts gehört habt, das ist quasi ein Format, wo man nur mit Karten aus 1993, 1994 spielen kann. Ich habe jetzt leider vergessen, welche die letzte Edition ist, die noch in Oldschool reinfällt. Es gibt da auch verschiedene Möglichkeiten, aber nur für euch, dass ihr das ein bisschen einordnen könnt, das sind quasi alle Karten, die eben aus den Jahren kommen und es wird in den auch so gehandhabt, es gibt ja wieder auch, es ist in dem Sinne kein super offizielles Format, in den meisten Communities so gehandhabt, dass man eben auch nur die, das ist glaube ich für alle Oldschool-Communities so, dass man da eben nicht die, die Reprints aus den neuen Editionen dann zulässt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Sonnenring spielt, dann könnt ihr jetzt natürlich einen Old Border Sonnenring mit dem Original-Artwork spielen, der jetzt nicht von 1993 ist, aber jetzt nicht irgendeinen neuen aus dem Commander-Deck oder so. Es geht halt schon irgendwie sehr dezidiert um ja, alte Karten und um diese, ja, diese Strategien. Ne?
Also es geht bis Fallen Empires, okay, aber nicht alle Events lassen Karten aus Fallen Empires zu. Und ganz wichtig, im Gegensatz zu sämtlichen anderen Formaten, über die wir hier sprechen, ist Oldschool nicht DCI sanktioniert.
Ja, das stimmt. Deswegen ist es auch, gibt es auch unterschiedliche, ja, also unterschiedliche Möglichkeiten, also die, wie in das Communities, in den Communities gespielt wird. Also da gibt es nochmal, da gibt es nicht das einheitliche Format, sondern da gibt es unterschiedliche Regeln. Also es gibt auch ein Format, wo man quasi dann nur die Karten genau aus diesen Editionen auch spielen darf und keine Reprints zum Beispiel. Ja, oder die meisten Communities, ist auch nochmal interessant, spielen auch tatsächlich auch nach dem aktuellen Regelset und nicht nach dem neuen, nach den alten Regelsets zum Beispiel. Das könnte man ja auch gerade denken, wenn man an Oldschool denkt, aber die meisten spielen dann mit den aktuellen Regeln, was ich glaube ich auch sinnvoll finde, weil sonst ist die Verwirrung halt noch größer. ja, genau.
Damage auf dem Stack.
Genau, mit Damage auf dem Stack und ja, irgendwie so ja, Mana Burn und solche Geschichten. Das ist dann einfach noch ein bisschen verwirrend. Genau. Ja, weil ich da glaube ich ein bisschen noch ein bisschen mehr Erfahrung habe, werde ich jetzt glaube ich da einmal ein bisschen durchgehen. Also ich will mal mit dem Gameplay anfangen. Das Gameplay, glaube ich, ist sehr, spielt sich sehr anders zu jetzt, ja, Gameplay der letzten Jahre. Das Gameplay ist deutlich langsamer. Es ist deutlich, ja, deutlich länger teilweise, weil natürlich du im Oldschool sehr viele sehr gute Spells hast. Ja, du hast Lightning Bolt, Swords to Plowshares, Counterspell, Ancestral Recall und so weiter. Richtig gute Spells. Aber dann ist irgendwie dein bester One-Drop ist Savannah Lion zum Beispiel. Also ein Mana 2-1 ohne irgendwelche Effekte und ja, also dein bester 5-Drop ist dann der Serra-Engel, also 5 Mana, 4-4 Wachsamkeit fliegend, also du hast dann fast Vanilla-Kreaturen oder Vanilla-Kreaturen, die dann sehr mächtigen Spells gegenüberstehen. Aber was man jetzt vielleicht denken könnte, ist, das ist jetzt kein super hart Combo-verseuchtes Format, weil eben viele Combo-Pieces, die halt so Legacy-Decks zum Beispiel benötigen, einfach nicht in diesem, es da in diesem Bereich nicht gibt. Aber es gibt natürlich auch nichts wie, keine Karte wie Force of Will oder sowas. Von daher ist das, würde ich sagen, Gameplay ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es erinnert so ein bisschen so an so ältere Limited-Sets. Es macht aber trotzdem sehr viel, finde ich, aber trotzdem sehr viel Spaß irgendwo. aber es ist, ja, vielleicht eher noch so ein bisschen mit Pauper zu vergleichen, obwohl du halt dieses ganze, diese ganzen Two-for-Ones und sowas, das gibt's halt im Oldschool nicht. Also, das ist eine, ja, das ist eher One-for-One im Oldschool.
Ja, du hast auch ganz komische Regeln, was die Karten angeht, die du spielen darfst. Also, du darfst Reprints spielen, wenn sie die das Original-Artwork haben aus den alten Sets.
Genau.
Dann darfst du das spielen. Aber keine Foils. Foils sind nicht erlaubt.
Nee.
Aber du darfst Goldrandkarten spielen, aber keine Foils.
Teilweise darf man Goldrandkarten spielen. Also wieder auch da so ein bisschen nach so ein bisschen in den Communities, wie das immer ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Genau, also es ist halt wirklich sehr, sehr was anderes. Also falls ihr Magic spielt und ihr sucht wirklich mal was in einer ganz anderen Erfahrung, dann Oldschool probieren. Okay, soviel erstmal zu dem Thema. Dann sind wir beim Thema Budget. Beim Budget muss man ganz ehrlich sagen, wenn man Oldschool spielt, so wie es quasi, so wie das Format angedacht ist, ist es kein budgetfreundliches Format, weil sämtliche Power-9-Karten erlaubt sind und auch regelmäßig gespielt werden. Die dürfen natürlich nur einmal gespielt werden. Also es gibt dann eine Restricted-Liste. Aber die natürlich anzuschaffen, ist ganz schön teuer. Ist klar. Also jetzt irgendwie ein Full-Set Moxe plus Lotus plus was auch immer, noch ganz viele andere teure Karten. Von daher ist es da eigentlich sehr budgetunfreundlich, noch deutlich mehr als Legacy. Aber man kann auch Oldschool, wenn man jetzt zum Beispiel mit Freunden oder sowas mal ausprobieren will, einfach mal sagen, man spielt jetzt einfach, man holt sich halt sehr viel günstige Karten, weil sehr viele Karten aus dem Oldschool, die jetzt nicht in anderen Formaten drin sind und die jetzt nicht auf der Reserve List stehen, die sind auch super günstig, ne? Also da kann man auch ganz gut spielen, aber jetzt, wenn man es tatsächlich machen möchte auf Turnierebene, dann ist es schon sehr teuer. Genau, das Gleiche gilt auch für die Möglichkeit, das zu spielen. Da ist es sehr schwer, Events zu finden. Ich weiß, in Holland, die Community ist sehr aktiv da, gibt es eine Möglichkeit. Aber ansonsten ist das auch absolute Nische.
Und da war letztens, glaube ich, irgendwie so ein riesen Oldschool-Event oder sowas, wo halt auch, keine Ahnung, wie viele tausend Leute da waren, um das Format zu spielen. Da ist ja einer von unseren Jungs hingefahren, um sich sein... Oh Gott, was zu kaufen? Irgendeine viel zu teure alte Karte.
Ja, genau.
Ja.
Genau. War das nur die Bazaar of Baghdad Playmat oder war das auch die Karte?
Das war die Karte.
Die Karte. Die Playmat auch.
Okay.
Ja, also genau. Also Bazaar of Baghdad zum Beispiel ist jetzt keine klassische Oldschool-Karte, aber passt auf jeden Fall von der Zeit her auf jeden Fall da rein. Genau. Dann haben wir noch das Thema Einstieg, also Einstiegsfreundlichkeit. Wenn wir jetzt mal das Budget außen vor lassen oder sagen, wir bauen jetzt einfach nur ein günstiges Deck aus irgendwie sehr vielen Karten. Es wurde ja zum Beispiel in der vierten Edition zum Beispiel, gibt es halt also in diesen alten Hauptsets, den weißrandigen Hauptset, wird unglaublich viel reprinted, was im Oldschool gespielt wird. Ist das Format auch relativ einsteigerfreundlich, weil die sehr viele alte Karten eigentlich Wording her eigentlich sehr simpel sind. Ne? Also Lightning Bolt macht 3 Schaden dahin. Das ist eine Kreatur, die ist 2/2 und sonst hat die keine weiteren Effekte. Ancestral Recall ist auch in Anführungszeichen einfache Karte, zieh 3 Karten. Also,
ja.
Also das heißt jetzt nicht, es gibt auch ein paar tricky Interaktionen in dem Format, aber an und für sich genommen ist es eigentlich so, wie Magic halt in Anführungszeichen früher war und das war, glaube ich, noch ein bisschen einstiegsfreundlicher, als heute der Fall ist. Auch weil es einfach weniger Kartentext ist, ne?
Doch, du hast ja auch, ich sag mal, so eine Karten wie die Commands, sei es jetzt so Kulagans Command,
ja,
wo du halt irgendwie 2 von 4 Modis wählen kannst oder ein Cryptic Command, das hattest du damals halt auch nicht, ne? Du hattest damals auch keine 4-farbigen Karten oder Karten, ich sag mal sowas wie ein Omnath, das wäre damals halt undenkbar gewesen.
Ja, genau, und dafür hast du halt so Karten wie zum Beispiel Demonic Tutor. Und Demonic Tutor ist eine Karte, das könnte jemandem erklären, der gar kein Magic spielt. Dem sage ich einfach, wenn du die Karte spielst, kannst du dir eine Karte aus deinem Stapel holen und auf deine Hand nehmen. Das versteht jeder sofort, wie es funktioniert.
Genau, und bei Omnath ist es, wenn der ins Spiel kommt, dann darfst du eine Karte ziehen. Wenn du ein Land ins Spiel bringst, dann kriegst du 4 Leben. Wenn das zweite Land ins Spiel kommt, dann kriegst du 4 Mana und da verließen sie ihn.
Ja, Ja, genau. Ja, genau. Und von daher würde ich sagen, Einstieg davon ist auf jeden Fall da. Dann haben wir noch das Thema Diversität. Auch da ist es jetzt natürlich schwieriger, jetzt eine Metagame-Übersicht zu finden. Also kann man sicherlich Quellen ranziehen. Ich habe jetzt bei den Großen da nichts Gutes gefunden. Spontan, also ich würde sagen, es gibt schon eine gewisse Diversität, aber es gibt natürlich klare Staples im Format, die einfach in vielen Decks immer wieder auftauchen. Das sind natürlich irgendwo ja, die Power 9, die Lightning Bolts, die Counterspells, die wie auch immer, und jedes Deck greift da auf bestimmte Sachen zurück. Shatter ist auch ziemlich stark im Oldschool. Oder hier, du kannst ein Artefakt oder eine Verzauberung zerstören, weil natürlich sehr viele Decks irgendwie Artefakte spielen, um Karten zu ziehen oder um Mana zu machen und so. Und von daher sieht man die gleichen Karten schon immer öfter. Es ist jetzt nicht das wahnsinnig diverseste Format. Ja, vom Ranking her hätte ich es jetzt wahrscheinlich auch in C gepackt. Es ist einfach, glaube ich, um ein Top-Format zu sein, zu nischig. Es ist auch, glaube ich, das einzige Format, was hier auf dem Zettel steht, was sich nicht mehr verändert.
Nee, absolut nicht.
Weil es keine neuen Sets gibt, die reinrotieren. Also, es macht trotzdem Spaß, aber ja, also es ist ganz klar, dass das jetzt kein Format ist, wo jetzt alle 3 Monate hier jetzt gerade eine neue Innovation geschieht. Ne? Da dürft ihr euch auf keinen Fall drauf einstellen. Gut. Jetzt habe ich so viel zu Oldschool geredet, dann würde ich sagen, übergebe ich mal ein bisschen den Part an dich für Modern. Sebastian, wie siehst du denn da das Gameplay bei unserem nächsten Format?
Sehr abwechslungsreich. Modern ist halt ein Format. Du hast halt auch wieder alle Archetypes drin, ne? Du hast die ganz klassischen Aggro-Decks mit im Format. Du hast aber auch Control-Decks, Midrange-Decks, Combo-Decks mit drin. Und aufgrund des hohen Power-Levels nicht unbedingt. Ich glaube, da sind die Modern Horizon-Sets nicht ganz unschuldig dran. Hast du da? Fühlt es sich an wie so ein kleines Legacy? Vielleicht teilweise sogar ein bisschen stärker als Legacy, weil Karten wie Ragavan und Winning Six, die im Legacy gebannt sind, darfst du im Modern spielen. Und ja, hast du halt auch einfach wirklich ein breites Feld an Decks, an Karten. Und die Decks machen auch alle unterschiedliche Sachen. Na, wenn du jetzt halt einfach dieses, früher war es Rakdos Game, jetzt heißt es Rakdos Grief, was halt einfach von dieser Evoke-Mechanik, ja, Nutzen zieht, da irgendwie Shenanigans mitzutreiben, dass die Kreatur halt, ja klar, sie wird geopfert, aber sie kommt dann wieder, dann kriegst du den Effekt nochmal. Oder du hast halt die Cascade Spells, die halt versuchen, irgendwie die Regeln so ein bisschen zu umgehen und zu brechen. Normalerweise sollte, ja, keine Ahnung, so ein Crashing Footfalls aus dem Suspend kommen und nicht aus dem Shardless Agent. Oder halt auch einfach sowas wie Tron, ne? Dass du so ein absurdes Ramp-Deck hast. Also, wir könnten, glaube ich, hier noch 2 Stunden sitzen und verschiedene Modern-Decks aufzählen und irgendwie ist alles spielbar, ne? Du kannst Mill spielen, du kannst Burn spielen, du kannst, rein theoretisch kannst du auch noch Storm spielen, ist aber nicht mehr ganz so gut im Format, aber du hast halt einfach eine richtig große Varianz an Decks, die du spielen kannst. Und wenn du einfach Modern spielst, weil du gerne Modern spielst und nicht unbedingt das Deck spielen musst, was jetzt den letzten letzte Pro Tour gewonnen hat oder so, sondern einfach Bock hast auf ein Deck zu du hast Bock ein Deck zu spielen, was vielleicht kein anderer spielt bei dir im Store, oder einfach ein Deck zu spielen, was dir halt einfach Spaß macht, dann wirst du im Modern höchstwahrscheinlich ziemlich schnell fündig werden, weil du einfach so einen großen Pool an Karten und Decks hast.
Ja, das sehe ich auch so. Also, so viel man sich auch immer, oder wir jetzt auch immer auch in den Episoden, auch manchmal mit Modern auch mal so Kritik äußern, im Grunde genommen hat es schon als Format einen guten Mix aus Power Level auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind die Decks aber noch so, ja, hinreichend divers. Also, sie machen schon immer haben unterschiedliche Pläne. Es gibt Decks, die halt wahnsinnig quasi auf, so innere Komplexität, also die halt eine eigene, einen sehr eigenen, stringenten Gameplan haben, und andere Decks, die halt nur ein sehr grob, ich sag mal, die sich halt eher darauf einlassen, was der Gameplan des Gegners ist, und daran entlang spielen. Ich glaube, das Einzige, was Modern so ein bisschen zurückhält, und da haben, glaube ich, auch die Horizon-Sets halt so ein bisschen zu beigetragen, es sind halt jetzt durch diesen Power-Creep sehr viele Karten reingerutscht, wo einfach dann Games entstehen, wo ich weiß, okay, das Game wird jetzt sehr schnell entschieden durch einzelne Karten, oder weil mein Gegner halt ein super Top-Deck hat, oder weil ich jetzt gerade irgendwas vielleicht nicht beantworten kann, oder mein Gegner schneller ist, oder keine Ahnung was. Und ja, da muss man einfach, glaube ich, mit leben. Also das ist dann, glaube ich, als Zuschauer wiederum manchmal total interessant, weil der eine Top-Deck kann halt irgendwie dann alles ändern, ne? Und kann dann halt komplett das Spiel in dem Moment entscheiden. Das kann man natürlich als positiv wie auch als negativ sehen. Ich glaube, da muss man im Modern sich dann einfach damit mit leben. Das ist dann anders als im Pauper zum Beispiel, wo ich dann vielleicht dann irgendwie dann einen Thread irgendwie meinen Gurmag Angler Topdeckel, den aufs Feld schmeiße, aber der stirbt halt sofort wieder vielleicht, oder ich kann ihn tot blocken oder irgendwie sowas, oder ich kassiere mal den Schaden von einer ungeblockten Kreatur, wohingegen, wenn ich jetzt den Schaden vom Ragavan kassiere und der Ragavan irgendwie eine super gute Karte bei mir aufdeckt und dann quasi mich noch weiter nach hinten drückt, dann ist es halt vorbei. Oder wir haben jetzt noch die Sherodet, die ist ja eigentlich fürs Standard, aber im Modern wird es ja auch gespielt, ne? Wenn der Gegner die Sherodet landet und dann vielleicht noch mit dem One Ring noch irgendwie noch mehrere Karten zieht in einem Zug, dann bist du halt so weit hinten, da kommst du nicht mehr wieder. Dann verlierst du unglaublich viele Lebenspunkte. Der Gegner zieht super viele Karten, jetzt so einfach nur so als Beispiel, und dann ist es halt in dem Moment, muss sagen, okay, ist vorbei, kann ich jetzt nicht mehr ändern, und das wird sich jetzt nicht nochmal irgendwie alles drehen. Da muss man sich einfach drauf einlassen, wenn man ins Format einsteigt.
Ja, absolut. Also dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
Sehr gut. Ja, genau, das nächste wäre jetzt Budget.
Ja.
Auch da habe ich mal so ein bisschen geguckt. Da würde ich sagen, ist Modern nicht das budgetfreundlichste Format. Die Einstiegshürde ist doch, also budgetmäßig, schon relativ hoch. Auf MTG Goldfish habe ich mal so ein bisschen gescrollt und so ein bisschen geguckt, und da bin ich so bei rund $1,000 ungefähr angekommen. Das sind natürlich jetzt US-Preise, das kann sich in Deutschland nochmal variieren. Es gibt natürlich auch Decks, die deutlich günstiger sind, Decks, die deutlich teurer sind. Ja, also es ist jetzt kein Budget-Format, auf keinen Fall. Es ist schon ein Format für Leute, die sagen, ich möchte länger Magic spielen, ich möchte auch mehr Geld ausgeben.
Oder die einfach auch schon lange Magic spielen und dementsprechend eine große Sammlung haben. Ne? Aber wenn ich jetzt wirklich einsteigen wollen würde ins Modern und ich gehe jetzt hin und sag so, ja, alles klar, ich habe halt voll Bock auf 4-Color Midrange, ja, dann bist du halt schon bei 1.500 Euro oder so.
Genau.
Ne? Oder Temu Rhinos ist sehr teuer. Also viel macht halt einfach die Mana-Base aus. Ne? Die Fetchländer sind teuer, die Schockländer, na gut, eventuell, vielleicht werden sie halt wieder günstiger, dafür aber die Triome nicht.
Ja, naja.
Und die Elementals sind ja auch nicht gerade billig.
Genau, und dadurch, dass jetzt Modern Horizons kommt, geht es mir davon aus, dass danach, ich weiß nicht, ob die Preise insgesamt hochgehen, aber wenn man eben schon dabei ist, wird, also ihr könnt auf jeden Fall damit rechnen, ihr werdet zukaufen müssen für Modern Horizons. Da bin ich mir ganz sicher. Und das wird auch wahrscheinlich die nächsten Jahre so weitergehen. Das ist einfach eine Gegebenheit, mit der man dann einfach, ja, leben muss oder halt auch nicht leben muss, wenn man das nicht möchte, aber das ist einfach so.
Ja, und selbst die Budget-Decks immer dann, so wie Burn oder so, die kosten halt auch schon schnell 300, 400 Euro.
Ja, genau. Und es gibt halt, müsste ich jetzt auch gerade noch mal ins Meta-Game gucken, aber es gibt jetzt auch gar nicht so viel, dass ihr jetzt sagen könnt, ihr könnt jetzt Budget-Modern spielen, ihr habt aber trotzdem eine große Auswahl schon von Strategien, also das ist bei weitem nicht der Fall. Ne? Also,
man ist, glaube ich, schon sehr eingeschränkt. Dann hat man wirklich sehr lineare Strategien. Ich könnte mir vorstellen, dass Infect noch relativ günstig sein kann. Weil die Staples halt auch alles Commons und Uncommons sind. Du nur wenig Rares und Mythics brauchst in dem Deck. Viel macht halt einfach die Mana-Base aus wieder.
Mana-Base macht viel, macht einiges aus, ja. Also, genau, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen so durchgucke. Ja, Burn hast du schon gesagt. Tron ist tatsächlich auch nicht so teuer. Aber ansonsten, wenn man dann noch Decks guckt, die so die im ähnlichen Bereich irgendwo sind, die Prowess-Decks sind auch noch relativ günstig, was ja auch so ein bisschen so eine verwandte Strategie ist, aber ansonsten ist halt vieles, ja, nicht so billig. Genau, dann als nächste wäre jetzt Möglichkeit, also Möglichkeit, das Format im Paper zu spielen. Da würde ich sagen, das ist sehr gut möglich, hier bei, also in Deutschland oder jetzt so in der Region, ich glaube auch so, ja, deutschlandweit. Da
Ja,
habe ich sehr
also
viele Events gefunden.
im Prinzip ist es eine ganz einfache Frage. Bietet jeder gute Store bietet Modern an. Bietet euer Store kein Modern an, ist es kein guter Store. Also, ja, es ist ein
Ja,
bisschen frech
ja.
gesagt, aber Modern ist halt einfach das beliebteste kompetitive Constructed Format, was du halt wirklich spielen kannst.
Ja,
Ne? Und
ja.
dementsprechend bieten das halt auch alle Stores an. Ne? Wir haben unser Modern FNM, ich weiß, der Card Trader in Lager hat seine Modern Liga, Bielefeld, Osnabrück, Hannover haben halt auch regelmäßige Modern Events. Das ist halt das, was die Leute zieht.
Ja, sehe ich auch so. Dann ein bisschen was, das vielleicht ein bisschen weniger eindeutig ist, das Thema Einstiegsfreundlichkeit. Und da würde ich auch sagen, das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei Budget. Modern ist kein einstiegsfreundliches Format, würde ich sagen, weil man einfach, dadurch, dass halt die Decks haben sehr unterschiedlichen Gameplan und wenn man den nicht so richtig kennt, da macht man am Anfang, glaube ich, dann doch recht viele, ja, trifft recht viele falsche Entscheidungen, und wird dann irgendwie auch so überrumpelt. Kommt natürlich darauf an, welches Deck man selber natürlich spielt in dem Moment, aber das ist dann halt manchmal nicht so, ja, nicht so einfach.
Wir hatten das letztens auch, dass einer, der sonst immer nur Standard gespielt hat, jetzt irgendwie guckt nach neuen Formaten, Pioneer ausprobiert hat, auch Modern ausprobiert hat, hat sich mal ein Modern Humans Deck geliehen. Und ich habe ihm halt so ein bisschen erzählt, was das Deck so kann, was die Karten so machen und und. Bin dann so zwischen den Runden, bin ich zu ihm hingegangen, habe gefragt, und wie läuft's so? Er guckt mich an, total genervt, zeigt mir so Meddling Mage und sagt zu mir so: Den hättest du auch aus dem Deck rausnehmen können. Ich weiß auch nie, was ich damit ansagen soll.
Ja.
Und das ist halt wirklich so, wenn du jetzt sagst, du spielst ein Modern FNM mit 4 Runden. In der ersten Runde spielst du gegen Tron, in der zweiten Runde gegen Yawgmoth, in der dritten Runde spielst du gegen Mill und in der vierten Runde spielst du gegen, keine Ahnung, Dredge oder sowas oder Storm
Ja.
oder Teemo-Rhinos. Dann hast du gegen 4 Decks gespielt, die komplett andere Sachen
Ja,
machen.
ja, ja.
Na, und dann. Als Einsteiger sitzt du da einfach nur und denkst so, was zum Teufel ist hier los? Was passiert hier gerade? Das ist doch kein Magic.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Du hast halt, also natürlich haben die Decks irgendwo alle ihre Archetypen, kannst du jetzt in irgendwelche, ich sag mal, normalen Archetypen wie Aggro, Combo, Control schon irgendwo versuchen, die reinzustopfen. Aber der Gameplan ist oft sehr auf eine gewisse, also wie bei Teemo Rhinos, er ist halt sehr stark darauf zugeschnitten. Und das ganze Deck ist halt genau darum gebaut, bis ins Detail, um diesen Gameplan halt auszuführen. Und das ist halt bei sehr vielen Modern Decks der Fall. Und deswegen spielt sich jedes Matchup auch anders. Das ist aber wiederum der Vorteil, den wir wieder beim Gameplay natürlich haben.
Ja, absolut.
Ne? Also das ist halt wieder so die andere Münze. Aber du hast jetzt nicht etwas, wo du jetzt sagen könntest, okay, das ist jetzt mein standardmäßiges Aggro-Kreaturen-Deck quasi. Und das ist mein Standard, also standardmäßig, jetzt nicht nur Standard als Format, sondern mein standardmäßiges Control-Deck, was quasi immer irgendwie Draw-Go sagt, Turn 4 gibt es einen Sweeper und dann baue ich einen Planeswalker und dann gewinne ich irgendwie das Spiel, weil mein Gegner aufgibt, keine Ahnung. Solche, ja, Archetypen, die man jetzt vielleicht als Magic-Spieler, der jetzt vielleicht schon ein bisschen aus dem Standard vielleicht rauskommt oder so, das gibt es im Modern eigentlich nicht mehr. Da spielt sich jedes Matchup anders und jedes Matchup erfordert auch, dass man halt seinen Spielstil auch ganz dezidiert darauf anpasst. Und was ich auch nochmal ganz wichtig finde, was wir noch nicht erwähnt haben, im Modern ist auch unglaublich wichtig, das Thema die eigene Starthand gut einzuschätzen und die Mulligans richtig zu nehmen, finde ich, ist im Modern viel wichtiger als in allen Formaten, die wir jetzt besprochen haben und auch in fast allen, die jetzt noch kommen werden. Eben weil die Games so schnell entschieden sind. Also wenn du da jetzt eine Starthand hältst als Anfänger, die vielleicht okay ist, aber in dem Matchup vielleicht schlecht oder halt vielleicht doch nicht so wahnsinnig optimal ist, dann hast du das Spiel auch schon verloren. Also.
Ja, das kann sich ja auch schnell passieren, das stimmt.
Ja, und das ist einfach was für mich halt ein Anzeichen ist, dass es halt nicht besonders einstiegsfreundlich ist, wenn ich weiß, okay, ich habe eine Hand, die würde zwar theoretisch funktionieren, also im Sinne von, ich kann vielleicht meine Karten irgendwie spielen, aber sie ist einfach in dem Matchup so schlecht, dass ich sie eigentlich weglegen muss. Und das ist sowas, was es im Modern deutlich öfter gibt als in den anderen Formaten, würde ich das sagen. Okay, dann haben wir noch das Thema Diversität, da habe ich auch mal geguckt. Da sind wir bei den Top 4 Decks so ungefähr bei 46%, also nochmal deutlich weniger divers als jetzt zum Beispiel im Pauper. Ja.
Ist aber halt auch dieser Tatsache geschuldet, dass Modern wirklich so ein kompetitives Format ist, dass halt viele Leute nicht unbedingt gucken, was spiele ich, was mir Spaß macht, sondern was kann ich spielen, um zu gewinnen. Und dann ist man halt einfach ganz schnell bei Rakdos Grief, bei Team Rhinos oder bei 4-Color Midrange oder Yawgmoth, das gibt's ja auch noch. Das sind so die vier stärksten Decks im Format und dann spielt man halt einfach eins von denen, weil das die höchste Chance hat zu gewinnen.
Ja.
Das ist halt nicht so, ne, weil diese Daten beziehen sich ja immer auf irgendwelche MTGO-Events, auf irgendwelche Riesenturniere, so wie jetzt zum Beispiel das in Gent letzte Woche. Da wird halt einfach geguckt. Du hast halt auch super starke Decks in Modern, sowas wie Hardened Gates, sowas wie Burn, wie Tron, wie Affinity. Das sind alles gute Decks, die aber auf solchen Events nicht viel gespielt werden und dementsprechend dann auch nicht so einen großen Metashare haben. Und das sorgt halt auch dafür, dass du nicht so obwohl du so viele verschiedene Decktypen bauen kannst, hast du trotzdem keine große Diversität im Format. Weil die Decks dann einfach nicht stark genug sind. Sie sind lustig, sie machen Spaß, aber sie sind nicht einfach stark genug.
Ja.
Das ist halt so auch das Problem von meinem Junt-Deck. Es ist lustig, es macht Spaß, aber es ist einfach nicht stark genug.
Ja, das Power-Level ist sehr hoch und dadurch ist, glaube ich, die Barriere quasi für ein Deck oben halt da reinzugehen, die ist sehr hoch. Was ich jetzt noch eben sagen wollte zum Thema, was mir gerade eingefallen ist, zum Thema Einsteigerfreundlichkeit und Gameplay. Modern ist auch ein Format, wo du extrem davon profitierst, wenn du das Deck, was du spielst, schon wirklich gut kennst und auch schon länger spielst und auch schon gewisse Karten und Interaktionen dich damit schon länger auskennst. Also du profitierst da sehr stark von Erfahrung. Das ist natürlich bei Pauper und jetzt bei Oldschool, was er eben hat, natürlich auch so. Aber insbesondere im Modern, wenn es halt ein bisschen kompetitiver ist, das ist schon ein großer Vorteil. Was aber natürlich wieder andersrum bei Einstiegsfreundlichkeit natürlich dann eher so ein bisschen nachteilig auswirkt. Ne?
Ja.
Ja, jetzt ist die Frage, Sebastian, wo packen wir das jetzt hin?
Also, ich würde jetzt einfach stumpf ein A raushauen. Also, Modern ist für mich definitiv ein A-Tier-Format, einfach weil es eins der beliebtesten Formate ist. Weil das Gameplay wirklich so variantenreich ist, weil du die Möglichkeit hast, eigentlich im Prinzip in jedem Store Modern zu spielen. Und das sind so, finde ich, somit die größten Aspekte, die wichtigsten Aspekte an einem Format. Ist es abwechslungsreich, also macht es auf Dauer auch noch Spaß und habe ich viele Möglichkeiten, das Format zu spielen, ne? Das Budget, klar, kann halt sehr abschreckend sein. Man kann aber auch, ich sag mal, günstig nach und nach ins Format einsteigen. Wir haben ja auch damals, als wir die eine Folge zu den Pioneer Challenger Decks gemacht haben, haben wir auch mal schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie man die Decks upgraden kann, um ins Modern einzusteigen. Mhm. Ja, und dann nach und nach, wenn man nach und nach mal so ein bisschen Geld in die Hand nimmt, bist du im Format drin. Ja, von daher, wie gesagt, Modern für mich und halt auch einfach, weil das halt auch so viel kompetitiv gespielt wird, ist es für mich halt ganz klar ein A-Tier-Format.
Ja, dann packen wir es da mal rein. Ich bin mal gespannt, ob wir im Laufe dieser Tierlist noch ein Format ins S-Tier packen oder nicht.
Müssen
wir mal gucken. Ich wäre halt sie auch fein, wenn wir am Ende das S-Tier freilassen, weil wir sagen, es gibt vielleicht kein Format, wo wir sagen würden, das können wir vorbehaltlos für alle Leute empfehlen und das ist das Allerbeste und mal gucken. Also ich sehe es auch so, Modern macht mir auch sehr viel Spaß, aber ich sehe da auch so ein bisschen die Challenges, die man damit haben kann und von daher würde ich es auch ins A-Tier packen.
Ja.
Gut.
Dann, aber mit Blick auf die Uhr und Blick auf die Zeit würde ich sagen, dass wir uns die anderen Formate für die nächste Folge aufheben.
Genau, das würde ich jetzt auch sagen. Wir sind jetzt schon fast 50 Minuten im Podcast drin. Wir sprechen uns dann wieder in Teil 2. Schreibt auch gerne jetzt mal in die Kommentare, wie ihr so die bisherigen Formate seht und was ihr so für die Formate vermutet, die dann noch im nächsten Teil kommen werden, wie euch das Format so gefällt, also das Videoformat. Und dann hören wir uns dann wieder in Teil 2.
Genau, bis und dahin. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, ja, ob ihr alle Bilder richtig zugeordnet habt.
Ja, genau. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.